In Österreich 3 Tage Staatstrauer. Inzwischen ist eine weitere Frau an ihren Verletzungen gestorben. Damit steigt die Zahl der Toten auf 11. Darunter ist auch der mutmaßliche Schütze. Aus Wien Wolfgang Fichtel.
Der mutmaßliche Täter, 21, aus der Gegend. Ein ehemaliger Schüler, der die Schule nicht abgeschlossen hat. Keine weitere Aussage zum Motiv. Er hatte 2 Waffen dabei. Eine Faustfeuerwaffe und eine sogenannte Langwaffe. Pistole und Schrotgewehr heißt es. Die hatte er beide legal mit Waffenbesitzkarte.
Die rechtsextremistische Szene in Deutschland ist nach Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz deutlich gewachsen. Bundesinnenminister Dobrindt sprach bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts von einem dramatischen Befund. In den vergangenen 10 Jahren habe sich der Personenkreis um mehr als 20.000 auf 50.000 vergrößert. Die linksextreme Szene vergrößerte sich leicht auf 38.000 Personen, die islamistische auf 28.000. Die Feuerwehr ist in Angermünde weiterhin im Einsatz, um den Brand in einer Halle zu löschen. Das 4000 Quadratmeter große Gebäude brennt seit dem Nachmittag. Dort gelagert sind Strohballen für eine Biogasanlage. Auch der Katastrophenschutz hat dort Materialien deponiert. Nach Angaben der Feuerwehr besteht Einsturzgefahr. Die Brandursache ist unklar. In Berlin soll das sogenannte saubere Küchengesetz wieder abgeschafft werden. Das steht in einem Gesetzentwurf der Justizverwaltung, der dem RBB vorliegt. Der Zeitpunkt ist noch offen. Kirsten Buchmann, RBB 24, Landespolitik.
Das saubere Küchengesetz ist seit Anfang 2023 in Kraft. Hygienebarometer sollen Verbraucher informieren, wie sauber die Küchen zum Beispiel in Restaurants oder Cafés sind. Doch es fehlt genügend Personal, um Hygienekontrollen durchzuführen. Zudem gingen die momentanen Regelungen über das hinaus, was für die Lebensmittelsicherheit zwingend notwendig ist.
Die Bahn schafft die kostengünstige Familienreservierung ab. Künftig müssen alle Reisenden, auch Kinder, für eine Sitzplatzreservierung zahlen. Zusätzlich wird der Preis für eine Reservierung in der 2. Klasse um 30 Cent teurer und liegt dann bei 5,50 Euro. Der Fahrgastverband ProBahn kritisierte, das umweltfreundliche Reisen für Familien müsste preislich attraktiver werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Nachts wolkenreich mit einigen Schauern bei rund 11 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Wannsee 15, in Senftenberg 20 Grad. Morgen anfangs noch dicht bewölkt, danach allmählich freundlicher. Ab dem späten Nachmittag verbreitet sonnig bei 19 bis 22 Grad. Die Zeit 20.03 Uhr.
Radio 3 vom RBB. Combo.
Heute mit Grit Schulze, herzlich willkommen. Noch liegt ein feiner Dunst über dem Wasser. Die Sonne kämpft sich langsam durch den Nebel, der die Kanäle der Lagunenstadt wie ein Schleier bedeckt. Willkommen in Venedig, wo jeder Schritt auf Steinplatten Geschichte atmet und jeder Wellenschlag Musik erzählt. Natürlich nähern wir uns der Stadt mit einem Boot, so wie es Claude Debussy in seiner musikalischen Gondelfahrt En Bateau träumt. Denn der Verkehr in Venedig spielt sich vor allem auf dem Wasser ab. Vaporetto heißt das städtische Linienboot. Praktisch, obwohl man zu Fuß meist schneller ist. Mein Tipp, wenn man sich nicht in einer überteuerten touristischen Gondel durch die Kanäle schippern lassen möchte, aber dennoch einmal im Boot den Canale Grande überqueren will, sollte man ein Traghetto nehmen. Eine Gondelfähre, die vor allem von Einheimischen genutzt wird. Der Preis liegt bei maximal 2 Euro. Man steht mittendrin im venezianischen Alltag und bezahlt wird ganz unkompliziert an Bord. Wir legen an, an der Piazza San Marco, und müssen uns zunächst durch Touristenströme schieben, vorbei an Selfie-Sticks, klirrenden Kaffeetassen und dem Flügelschlag auffliegender Tauben. Die Piazza wird oft beschrieben als der Prachtsalon der Stadt. Sie ist umsäumt von eleganten Fassaden mit langen Arkadengängen, in deren Schatten sich einige der berühmten Cafés Venedigs verbergen. An der Nordseite das Café La Vena und das Café Quadri. Auf der Südseite das legendäre Café Florian, eröffnet 1720 und damit Italiens ältestes Kaffeehaus. Mit seinen stuckverzierten Sälen und Spiegeln ein Ort wie aus der Zeit gefallen. Berühmte Gäste saßen hier an den Marmortischen. Goethe, Lord Byron, Balzac, Casanova. Und auch Thomas Mann und Marcel Proust ließen sich vom besonderen Flair inspirieren. Das Florian war Treffpunkt von Künstlern und Intellektuellen. Heute sind allerdings die Touristen in der Überzahl und zahlen überteuerte Preise. Kostenfrei ist hingegen in den wärmeren Monaten die Musik vor den Cafés. Kleinere Ensembles spielen live und gehören zum Markusplatz einfach dazu. Etwas Nostalgisches, manchmal wehmütig Altmodisches umweht die Darbietungen dieser Kapellen. Wenn etwa der Stehgeiger sehnsüchtig die Serenata von Enrico Toselli anstimmt, meint man, Venedig selbst seufzte mit. Am schönsten ist es, sich mitten auf den Markusplatz zu stellen und den von allen Seiten herüberwehenden und sich vermischenden Klängen zu lauschen. Ein Hauch von Eleganz, wie ihn die Musik von Enrico Toselli verströmt, und damit idealer Auftakt für eine musikalische Reise durch Venedigs Klangwelten. Sie hören Combo von MDR Klassik, NDR Kultur und Radio 3 des RBB, auch zu finden in der ARD Audiothek. Und damit verlassen wir den Markusplatz und begleiten einen anderen berühmten Gast, Richard Wagner. Am Nachmittag des 29. August 1858 legt das Boot an, das den Maestro zum ersten Male nach Venedig bringt. 5 weitere Aufenthalte sollten folgen. Der Komponist liebt diese Stadt als Rückzugsort, zumal sie für ihn die lebendig gewordene Traumwelt darstellt.
Eine durchaus ferne, ausgelebte Welt. Sie stimmt zu dem Wunsch der Einsamkeit vortrefflich. Nichts berührt unmittelbar als reales Leben. Alles wirkt objektiv wie ein Kunstwerk. Ich will hier bleiben und somit werde ich es.
So vermerkt es Wagner in sein Tagebuch. In Venedig schreibt er Tristan und Isolde, seine verzweifelte Liebeserklärung an Mathilde Wesendonck. Wagner und Venedig, eine Liebe in 6 Episoden mit Wagners Tod als verklärendem Abschluss. Sein letzter Aufenthalt endete tragisch. Nach einem heftigen Streit am Vormittag des 13. Februar 1883 mit seiner Frau Cosima zieht er sich zurück und schreibt an einem Aufsatz. Nach den niedergeschriebenen Worten »Liebe, Tragik« stürzt der Bleistiftstrich steil nach unten ab. Wagner erleidet einen schweren Herzinfarkt und stirbt im Palazzo Vendramin. So endet eine Liebe zwischen Kunst, Einsamkeit und Tragik. Und mitten in Venedig. Heute befindet sich im Palazzo das kleine Wagner-Museum. Johann Severin Svensens Träume greifen die schwebende Sehnsucht von Wagners Tristan und Isolde auf, als Echo einer Liebe, die auch in Venedig ihren Schatten warf. Das Philharmonische Orchester Bergen unter Nemijärvi spielte eine Studie zu Richard Wagners Tristan und Isolde. Träumen wir uns weiter durch das Inselreich. Venedig sei zu schön, um gemalt zu werden, befand der Impressionist Claude Monet. Und dennoch, er malte die Serenissima in leuchtenden Tönen, in vibrierenden Reflexionen. Seine Gemälde sind eine Farbsymphonie aus Kirchen, Palästen und Gondeln, changieren zwischen Licht und Schatten, so wie auch die Musik, die uns nun weiter begleitet. Das Notturno Veneziano von Ottorino Respighi mit Anna Gorari.
Thank you.
Noch heute ist dieses Lied als venezianisches Volkslied bekannt. Es erzählt die Geschichte von einem blonden Mädchen, das von einem Verehrer auf eine Gondel gelockt wird. Allerdings war es um die Sangeskunst des Gondoliere wohl nicht so weit her, anders als in unserer Aufnahme Juan Diego Flores, begleitet von Abiabital an der Mandoline. Denn ermüdet von der gleichbleibenden Leier schläft das Mädchen im Boot ein und das Rendezvous ist so zu Ende.
Thank you.
Ein Venezianer durch und durch, Ermanno Wolf-Ferrari. Er wurde hier geboren und er starb auch hier. Und natürlich hat er seine Heimatstadt auch Musik hinterlassen, wie diese Suite Veneziana, ein kontemplatives, leidenschaftliches Meisterwerk der Orchestrierung. Das war Alba di Festa, vielleicht mit Feiertagsdämmerung zu übersetzen. Grit Schulze von MDR Klassik führt Sie heute in der Sendung Combo durch die Gassen, die in Venedig Calle heißen, und Viertel, die man hier Sestiere nennt. Egal, ob man an einem neblig verhangenen Herbstnachmittag auf dem Rückweg von der Insel Torcello ist und im Dunst die Konturen der Friedhofsinsel San Michele erahnt oder in milder Sommernacht bei einem fruchtig kühlen Glas Weißwein dicht an einem der Kanäle sitzt oder in der Wintersonne am Zattere-Kai, wenn ein erster Hauch von mediterranem Frühling die Wellen des Giudecca-Kanales kräuselt, es gibt so viele magische Momente in dieser Stadt mit ihrer vollendeten Herrlichkeit. Aber es gibt leider eben auch die traurigen Veränderungen, den Verfall, das Absinken der Stadt aufgrund des Klimawandels und die Auflösung, denn jährlich verlassen 1200 Venezianerinnen und Venezianer ihre Stadt. Das sind mehr als 3 pro Tag. Seit über 20 Jahren ist die Schauspielerin Annette Renneberg durch ihre Dreharbeiten für die Donna Leon-Verfilmungen regelmäßig in Venedig. Vielen bekannt als Signorina Elettra. Elegant, schlagfertig, geheimnisvoll. Ob ihr das Herz blutet, wenn sie diese Stadt langsam ausbluten sieht, wollte ich von ihr in einem meiner MDR-Klassikgespräche wissen.
Ja, das tut es. Und ich bin dankbar. Auf der einen Seite, als wir 1999 mit den Dreharbeiten begonnen haben, war es noch eine lebendige, in sich funktionierende, normale Stadt. Da gab es Familien, da gab es alte Menschen, da gab es Läden, da wo man sie braucht, da gab es Apotheken und ein Hauptpostamt und so weiter. Also alles, was man für ein Leben benötigt. Und dann konnte man im Laufe der Jahre zugucken, wie eben immer mehr Geschäfte geschlossen wurden, wie die Wege für die Menschen dort immer weiter wurden, was natürlich dazu geführt hat, dass zum Beispiel als alter Mensch ist es fast nicht mehr möglich, in der Stadt zu leben. Es ist ja sowieso schon eine beschwerliche Stadt, weil man alles zu Fuß machen muss.
Und aber immer diese Apotheke, Brücken, die man...
Genau, wenn die Apotheke aber nicht mehr 3 Brücken entfernt ist, sondern auf einmal 17, dann geht das gar nicht. Und auch die Preise natürlich sind explodiert durch all diese globalen Dinge wie Airbnb und alles. Ne? Also dieser Markt hat sich ja auch so verändert. Dieses normale Leben gibt es fast nicht mehr. Und als wir anfingen zu drehen, waren es, glaube ich, 69.000 Einwohner. Mhm. Als wir gingen, waren es noch 56 oder 54.000 auf 35 Millionen Touristen im Jahr. Ich glaube, die Zahl ist mittlerweile noch höher. Aber es ist trotzdem immer noch einer der schönsten Flecken der Erde, finde ich. Aber es hat sich sehr stark verändert, ja.
Thank you.
Diese Musik von Gianfrancesco Malipiero hat uns begleitet zum Rialto, Venedigs Wall Street. Schon im 14. Jahrhundert gab es hier diverse Versicherungsbüros und Privatbanken. Es ist sicherlich kein Zufall, dass William Shakespeare im Kaufmann von Venedig seinen Protagonisten Shylock fragen lässt: Was gibt es Neues am Rialto? Ein Schmuckstück ist auch die Rialto-Brücke, über die der Venezianer Malipiero oft schritt. Als Musikwissenschaftler widmete er sich vorrangig den Gesamtausgaben anderer Venezianer, wie Monteverdi und natürlich Vivaldi. Und im Stile des 17. Jahrhunderts hat er auch diese Suite gesetzt. Er spielte das Orchestra della Svizzera Italiana unter Christian Bender. Und da sind wir bei den Vertretern der venezianischen Schule, Claudio Monteverdi und Giovanni Gabrieli, und bahnen uns noch einmal den Weg zum Markusplatz. Wobei man übrigens unterscheiden muss zwischen der Piazza San Marco und der Piazzetta San Marco. Die Piazzetta zweigt vor dem Markusdom und dem Dogenpalast in südliche Richtung ab. Dominiert wird sie von zwei Säulen an der Wasserfront, auf denen die Stadtheiligen Markus und Theodorus thronen. Vorbei an Touristenströmen gehen wir hinein in die Basilika San Marco und plötzlich wird es still. Dort, wo goldene Mosaike den Blick nach oben lenken, entfaltete sich einst ein ganz besonderer Klang. Mehrchörig, prachtvoll, schwebend. Giovanni Gabrieli und Claudio Monteverdi komponierten für diesen sakralen Raum Musik, die den Nachhall der steinernen Wände nicht nur mitdachte, sondern feierte. Wie in folgender Krönungsmesse von 1595. Dazu mehr nach der Musik.
Thank you.
McCreesh und sein 1982 gegründetes Gabrieli-Konsort und Players, die er bis heute leitet. Hier waren sie zu erleben mit einem Ausschnitt aus einer venezianischen Krönungsmesse von Giovanni Gabrieli, wie sie in der Basilika San Marco von Venedig erklang und wo das Ensemble unter Paul McCreesh sie auch aufgenommen hat.
Also meiner Meinung nach war Venedig am Ende des 16. und Beginn des 17. Jahrhunderts am Höhepunkt seiner Macht als politischer Staat. Und niemand liebte Zeremonien mehr als die Einwohner Venedigs in der Renaissance, außer uns Briten in der Zeit des Empire vielleicht. Aus diesem Grund gab es diese perfekte Synthese von Musik, Liturgie, Kunst und Architektur. Das Ritual einer Krönungsmesse erneuert also diese Art von bürgerlichem Selbstverständnis. Und es wurde mit großem Pomp und Stolz zelebriert. Alle Kräfte der Zeit, also alle musikalischen Kräfte, spielten zusammen. Nicht zuletzt auch der Sinn für das Gebäude spielte mit, für die Architektur dieser großartigen Basilika, die mit der Musik verschmilzt. Ich glaube, es ist falsch anzunehmen, dass solche Musik immer nur in San Marco gehört wurde. Sicherlich war die Mehrchörigkeit verschiedener Vokal- und Instrumentengruppen gebräuchlich, aber genutzt wurde sie meistens nur zu sehr besonderen liturgischen Festen. Und nichts war von größerer Bedeutung als die Krönung des Dogen.
Paul McCreesh, einer, der die venezianische Musik zum Leben erweckt hat mit seinem instinktiven Gespür für historische Aufführungspraxis. Die Krönungsmesse war für Marino Grimani. Die Wahl von Grimani zum Dogen, dem regierenden Staatsoberhaupt der Republik Venedig, muss man sich wie eine Papstwahl denken. Über 40 hochrangige Staatsmänner stimmten in einem ausgeklügelten Wahlsystem ab. Mit der Krönungsmesse, die dann am Morgen des 27. April 1595 gefeiert wurde, war die Ernennung des neuen Dogen abgeschlossen. Und auch er machte Venedig zu einem Zentrum europäischer Musikgeschichte, Claudio Monteverdi. Über 30 Jahre war er Kapellmeister an San Marco und mit ihm zog ein völlig neuer Ausdruck in die Kirchenmusik ein. Seine Musik atmet schon Oper, schon Theater, voller Dramatik, Emotionalität und Sinnlichkeit. Sie ist bis heute ein Echo jener Zeit, ein musikalischer Himmel aus venezianischem Gold, wie in diesem Ausschnitt aus der Marienvesper. Kombo von MDR Klassik mit einer Klangreise durch Venedig. Schlendern wir weiter zur Uferpromenade. Vor der Riva degli Schiavoni schaukeln die Gondeln im Wasser und bieten einen traumhaften Blick auf die Kirche Santa Maria della Salute und auf die Lagune. Ein Gebäude sticht mit seiner weinroten, von Säulenarkaden durchbrochenen Fassade besonders heraus. Der Palazzo, genauer das Hotel Danieli, in dessen luxuriösen Zimmern Staatsmänner, Könige und Künstler nächtigten. Nur 3 Minuten zu Fuß entfernt, ebenfalls an der Riva, steht die Chiesa della Pietà. Im angrenzenden Ospedale della Pietà, einem Waisenhaus für Mädchen, erklangen neue Töne, virtuos, leidenschaftlich, lebensprall. Hier arbeitete Antonio Vivaldi als Violinlehrer, Komponist und musikalischer Leiter. Die jungen Musikerinnen, für die er schrieb, galten als Sensation. Ihre Konzerte waren in Europa berühmt. Und sein noch immer bekanntestes Werk, die 4 Jahreszeiten, feiert in diesem Jahr 300-jähriges Jubiläum. 1725 erschien die Sammlung aus insgesamt 12 Violinkonzerten in Amsterdam. In den ersten 4, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, malt Vivaldi mit seiner Musik Landschaften, spürt Wetter auf, lässt Vogelstimmen zwitschern, Gewitter grummeln und auch Jäger und frierende Menschen hörbar werden. So lotet Vivaldi das Spannungsfeld zwischen Mensch und Natur aus. Und wahrscheinlich hat Vivaldi beim Schreiben auch an die Natur rund um Venedig gedacht. An die Gärten der Brentavillen und an San Erasmo. Der fruchtbare Boden der Insel diente schon immer für Gemüse- und Obstanbau. Kein Wunder, dass Vivaldis Musik seit 300 Jahren nichts von ihrer Wirkung verloren hat. Bereits 1637 eröffnete in Venedig das erste Opernhaus der Welt, das Teatro Cassiano und nicht, wie vielleicht angenommen, das La Felice. Ende des 18. Jahrhunderts war Venedig der Nabel der Opernwelt und zog unzählige Komponisten und Solisten an. Wer nach reichlicher Kultur mit dem Vaporetto weiterfährt, erreicht Inseln, von denen jede ihre eigene Handschrift trägt. Mal farbenprächtig, mal still. Da ist Murano, weltberühmt für seine Glaskunst. Seit Jahrhunderten formen Glasbläser dort mit Atem, Feuer und Geduld schillernde Kostbarkeiten. Fragile Meisterwerke, die an das flüchtige Licht der Lagune erinnern. Ein Stück weiter liegt Burano. Und hier scheint der Himmel selbst Pate gestanden zu haben. Die Fischerhäuser leuchten in kräftigem Blau, Rosa, Sonnengelb. Eine Farbpalette gegen den Nebel, gegen das Vergessen. Und dann ist da San Michele, die Friedhofsinsel. Umsäumt von Zypressen und hohen Mauern. Eine stille Stadt der Toten. Hier ruhen unter anderem die Komponisten Ermanno Wolferari, Luigi Nono und Igor Strawinsky. Wer mit dem Boot weiterfährt, hört vielleicht oder glaubt zu hören leise Musik aus einer anderen Zeit. Und mit den silbrigen Klängen von Ottorino Respighi klingt unser Rundgang durch Venedig aus. Arrivederci aus der Lagune. Ihre Reisebegleiterin war Grit Schulze.
Radio 3. Neue Musik.
Und dazu begrüße ich Sie herzlich. Ich bin Chantal Nastasi. ständig woanders und überall am Komponieren. Das ist ein wesentlicher Teil seiner Arbeit, sagt Benjamin Scheuer, der heute im Mittelpunkt unserer Sendung steht. Im Sommer wird er mit dem Hindemith-Preis des Schleswig-Holstein-Musikfestivals ausgezeichnet. Und wer viel zu tun hat, kriegt manches auch nur zufällig mit.
Ja, ich erinnere mich, ich saß im Zug und war gerade am Arbeiten und war, glaube ich, an eher einer unangenehmen Aufgabe dran, wo man muss ja manchmal so Fleißaufgaben erledigen. Und man checkt ab und zu mal die E-Mails und natürlich auch das Junk-Postfach. Und im Spam befand sich dann eine E-Mail mit der Nachricht. Und ja, also erstmal eine große Überraschung. Worauf ich mich natürlich freue, ist, dass es ja auch mit Musik verbunden ist. Also es ist nicht so, dass da bloß einem eine Urkunde überreicht wird, sondern es wird jetzt sehr viel Musik auch erklingen. Und das ist eigentlich das tollste Geschenk, was man bekommen kann.
Und auch wir starten mit Musik, mit Wogen, dem ersten Satz von Benjamin Scheuers 2017 komponierten Werk Regal für 11 Spieler und Sampler.
Musik.